Dieser Podcast ist mir eine echte Herzensangelegenheit, denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass sehr viele Menschen von Psychotherapie profitieren können. Und ich weiß aber auch, dass es sehr viel Mut bedarf, um diesen Schritt zu wagen und das erste Mal jemanden anzurufen oder jemandem eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hallo, ich würde gerne mal eine Psychotherapie ausprobieren. Um diese Hemmschwelle etwas zu senken, ist es mir wichtig, hier Menschen zu Wort kommen zu lassen, die bereits eine Psychotherapie gemacht haben. Und deshalb freue ich mich sehr, heute dieses Interview mit Christian präsentieren zu dürfen, das ich vor kurzem aufgenommen habe. Christian hat im Laufe von 10 Jahren insgesamt 5 Jahre lang Psychotherapie gemacht, mit ein und demselben Therapeuten, also immer mit Pausen dazwischen. Es hat aber auch einige Anläufe bedarf, um diesen Therapeuten zu finden. Und ja, von seiner Reise hat Christian mir berichtet und ich hoffe, dass du etwas anknüpfen kannst an das, was Christian erzählt und dass es dir das Gefühl gibt, ja, ach, so kann das sein mit einer Psychotherapie. Ja, und wenn du selbst eine Psychotherapie erlebt hast und Lust hast, gemeinsam mit mir nochmal Revue passieren zu lassen, wie dein Leben sich dadurch entwickelt hat, dann melde dich gerne bei mir bei info@einmalfreimachenbitte.de und dann machen wir einen Termin und dann könntest du schon einer der Gesprächspartner in einer der nächsten Folgen sein. Ich würde mich sehr freuen, denn ich glaube, dass wir gemeinsam viele Leute ermutigen können und ja, dafür sorgen können, dass es mehr glückliche, zufriedene, selbstliebende Menschen da draußen gibt. Also, viel Spaß bei dieser Folge und bis bald. Hallo Christian, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Interview. Du bist einer dieser Menschen, die eine Psychotherapie in Anspruch nehmen.
Hallo Dorte, thanks for having me, wie es so schön heißt.
Ja, gerne. Vorneweg, Christian ist nicht dein eigentlicher Name. Du hast dich entschieden, deinen eigentlichen Namen hier heute nicht zu nennen. Frage, warum?
Ach, ich glaube, das Thema Psychotherapie oder Therapie allgemein ist ja noch immer so ein bisschen stigmatisiert oder noch nicht wirklich in der breiten Masse angekommen. Es findet zwar mehr Therapie statt, aber es wird nicht drüber gesprochen. Ich habe die Vermutung, dass es immer noch Ressentiments gibt, also dass es nicht als Stärke wahrgenommen wird. Also das wäre natürlich schön, wenn man irgendwann mal sagt, dass im Lebenslauf steht, habe 5 Jahre Therapie hinter mir und der Personaler oder der Chef dann sagt, cool, den laden wir ein, sondern da würde man wahrscheinlich eher sagen, so. Und ich habe das Gefühl, dass es immer noch so ein bisschen ist. Ich habe das natürlich, das ist nur ein Gefühl, ich weiß es nicht, aber wann immer ich mit Menschen spreche, wo das Thema aufkommt, merke ich, dass ich vorsichtig bin, ob ich mich oute, was das betrifft, und ich auch das Gefühl habe, dass andere vorsichtig sind mit dem Outen. Und von daher, ja, denke ich mir so, okay, sicher ist sicher.
Okay, magst du mal zurückgehen zum Anfang? Warum, wann, in welcher Situation hast du dich entschieden, eine Psychotherapie zu suchen?
Wann? Das war im Studium. Und das war auch eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Also nicht schlimm im Sinne von dramatisch oder traumatisierend, sondern einfach nur im Sinne von, das System funktionierte damals noch nicht so gut wie heute. Entschieden habe ich mich deswegen, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich so passiv und schaffe es nicht, in ein aktives Gestalten reinzukommen meines Lebens. Und Krisen, die jeder Mensch hat, uferten bei mir dann zum Teil in 6 Monate lange depressive Phasen aus. Und mit Depression meine ich jetzt nicht klinisch, wo man Medikamente braucht, sondern einfach, das waren halt dann sehr, nicht schwache, sondern halt energieschwache Phasen so. Und ich hatte da keinen Anker und auch kein soziales Netz und auch keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und Dann bin ich bei der in der Studienberatung oder in der Universität gibt es halt immer so Anlaufstellen, auch für therapeutische Beratung oder auch für Therapie an sich. Und saß dann einem Therapeuten gegenüber, der so ein bisschen Beamterdienst nach Vorschrift machte und so, erzählen Sie mal, machen Sie mal so ein bisschen wie einmal freimachen bitte, ne? So einmal Hose runter und dann so bei der Musterung kurz abkapschen. Und das war für mich damals natürlich sehr schwer, dass man, okay, keine Ahnung, was das so ist, ne? Emotionen oder so. Und erzählt dann so ein bisschen und dann sagt er so, ja, also ich sehe da ein bisschen Trauer und wir können ja gerne mal so drauf schauen, aber ja. So. Und das hat dann erstmal wieder dazu geführt, dass ich glaube, das war 2004 oder so, dass ich dann 6 Jahre gebraucht habe, bis ich dann nochmal einen Anlauf gemacht habe. Mhm. Also, genau. Aber die Frage war, was mich dazu eher so gebracht hat. Und das war eher so, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie läuft's nicht. Da muss ich mal irgendwie draufschauen lassen. Ja.
Also der erste Anlauf war nicht so ein Erfolg, weißt du?
Nee, der war überhaupt kein Erfolg.
Ja. Und dann gab es eine längere Pause. Und wie verlief der zweite Anlauf dann?
Der zweite Anlauf verlief so, dass ich mehrere Termine hatte. Und ich muss dazu sagen, ich hatte am Abend zuvor hatte ich etwas, was ich ganz, ganz selten in meinem Leben erlebt habe. Und dass ich, man könnte es jetzt so landläufig mit Panikattacke beschreiben. Man könnte es auch, also mein Körper hat so krass reagiert auf die Tatsache, dass in 12 Stunden später, 11 Uhr, jetzt die erste Sitzung ansteht, dass er tierische Magenkrämpfe oder Darmkrämpfe oder irgendwie Krämpfe da produziert hat und ich nahezu bewegungslos liegen musste. Ansonsten kamen diese Krämpfe und dieses Unwohlsein und so. Und ich habe dann am nächsten Morgen meinen Rucksack gepackt, fertig fürs Krankenhaus und bin mit dem Rucksack wirklich so in Tippelschritten zur Therapie marschiert, zu diesem ersten Termin von vielen mit Therapeuten. Ah nee, ich hatte vorher auch noch mal zwei, fällt mir da gerade ein. Ich hatte neben dem von der Uni hatte ich noch mal einen Gesprächstherapeuten und einen, oh Gott, ich glaube Psychologen, der macht so klassische 7 Jahre auf der Couch liegen.
Psychoanalytiker,
ja, ja, genau. So, der war cool, Verhaltenstherapeut, Gesprächstherapeut, Verhaltenstherapeut, genau. Der erinnerte mich so ein bisschen an einen meiner Verwandten und dieser Verwandte hat extrem viel geraucht, roch auch sehr nach Rauch und hat auch sehr viel getrunken. Und das war dann wenig...
War das bei dem Therapeuten auch der Fall oder hat er dich?
Nee, der sah einfach so aus. Der hat mich aber extrem an diesen Verwandten erinnert und ich dann gesagt, okay, gut. Und es ist ja so, letztendlich braucht man jemanden, dem man vertraut und wo man sich geborgen fühlt, wo man einfach erstmal sein kann. Und den habe ich dann gefunden. Ich kam dann so an mit meiner Tasche, wie so irgendwie gestellt und setzt mich so hin und dann setzt er sich so mir gegenüber in diese Poeng-Sessel, die es von Ikea gibt, ne, wo so ein bisschen wippen kann, so irgendwie. So, und dann guckt er mich so an und lächelt mich so an und sagt, was ist in dem Rucksack? Und ich sag, da ist alles drin, damit ich jetzt ins Krankenhaus fahren kann. Sagt er, ah ja, schön. So, und dann sagt er, sag ich, das ist bestimmt jetzt, habe ich mir so ein bisschen erzählt und sagt er, ach, Das kommt mir öfter vor, als sie denken, dass jemand mal mit so einem Rucksack durch die Gegend fährt. Und dann so, ah, okay, alles klar, gut. Das war das letzte Mal, dass ich so einen Rucksack dabei hatte. So. Ja, krass, also er hat es dann auch relativiert. Ne? Ich hatte dann auch die ganze Zeit einen Kloß im Hals und dachte so, oh, irgendwie so. Und dann sagte er so, könnte es, also nur so als These, könnte es sein, dass in dem Kloß ganz viele Emotionen drin sind? Und ich so, keine Ahnung, so. Jetzt stellt sich doch mal vor, dass irgendwie, dass in diesem Kloß, dass es da ganz hell wird und so eine Sonne aufgeht. Und so. Und dann so, okay, ja. So, und wie fühlt es sich jetzt an? Sehr befreiend, so. Und ich so, ah, okay. Also er dann, also, das war dann so, ja, gut. Und seitdem sind wir sozusagen 10 Jahre ein Paar.
10 Jahre lang, wow.
Ja.
Hattest du das erwartet, dass das so lange gehen würde mit euch als Paar?
Nee, ich dachte, irgendwann macht's klack, dann fange ich an zu heulen und dann ist gut.
Ja. Ist nicht passiert.
Nö, er hat mir den Zahn sehr schnell gezogen, er hat gesagt, das dauert und das ist so Schritt für Schritt und es gibt nicht dieses dann ist meine Biografie natürlich auch so, ich glaube, ich bin so der Typ dominante Mutter, abwesender Vater, so von der Energie her und von der Gleichberechtigung oder auch von den Anteilen in der Familie her, von den Dingen. Und ich hatte da sehr, sehr mangelhafte Vorstellung von als Mensch in der Welt stehen und Krisen meistern, mit Emotionen umgehen, Freundschaften pflegen, Beziehungen pflegen und auch in Beziehungen Konflikte durchleben und diese ganzen Sachen. Also alles, was letztendlich für viele normal ist, war bei mir echt so ein Buch mit 7 Siegeln oder blanken Seiten. So, das musste ich erst so wirklich mir erarbeiten. So.
Okay. Mangelhafte Vorstellung davon. Also du hattest wenig Bild davon oder wenig Konkretes oder kein Handwerkszeug, um mit Konflikten umzugehen.
Ja, also ich kann ja kurz, also meine Mutter zum Beispiel, da ist es so, sie trifft auf einen Menschen, man findet sich sympathisch und dann wird dieser Mensch relativ vereinnahmt. Irgendwann gibt es immer den Punkt, wo sich derjenige oder diejenige gegen diese Vereinnahmung wehrt oder einfach nur er oder sie selbst ist. Und das passt dann natürlich nicht mehr mit dem projizierten Bild, das meine Mutter auf diesen Menschen wirft. Und dann wird die Freundschaft beendet. So, und dann ist auch Ende. Und das ist dann meistens nur ein Konflikt. Und das ist dann meistens auch der erste Konflikt. Und das ist dann halt klar, dass jemand, der sozusagen das als Blueprint sieht, nicht die Möglichkeit hat, irgendwie in Beziehungen zu wachsen, wenn Beziehungen nach dem ersten bisschen Konflikt schon beendet werden.
Da konntest du das zu Hause nicht lernen.
Genau, ja.
Wie man konstruktiv damit umgeht, wenn man mal...
Ja, genau, dass es einfach normal ist, dass jemand unterschiedlicher Meinung ist und dass man sich einmal streitet oder dass man sich auf den Sack geht oder was auch immer, das ist ja... Das gehört ja dazu. Mhm. So, aber wenn du sozusagen als Kind aufwächst mit zwei komplett verunsicherten Kindern, die das Label Mama und Papa haben, dann wo du zum Teil Eltern, also wo zum Teil dann später als Jugendlicher, also dir Elternfunktionen übertragen werden, dass du jetzt dich um diese Kinder kümmern musst. Und die besänftigen musst und die beruhigen musst, dann wird's halt schwer. So.
Okay, ja, verstehe. Was würdest du sagen, wie hat dein Therapeut dir dabei helfen können, diese Fähigkeiten zu entwickeln?
Na, einerseits hat er erstmal zugehört und recherchiert, so einfach nachgefragt. Ne, wie sind denn Dinge verlaufen? Hat an, ich glaube, so seine Taktik bei mir, und ich glaube, dass er bei jedem Patienten natürlich eine unterschiedliche hat, je nachdem, wie der Patient die Patientin ist, erstmal so geguckt hat und aber gleichzeitig an aktuellen Zuständen, also sich sozusagen mit dem Bild aus der Gegenwart und mit den Erzählungen aus der Vergangenheit versucht hat, da Verbindungen herzustellen und dann daraus etwas abgeleitet hat für die Zukunft. Und er hat sich zum Teil als Kumpel generiert, er hat sich als Vater auch verhalten, er hat auch, indem er auch so, das ist nicht so schlimm. So, und einfach mal so Thesen in den Raum gestellt worden. Man ist ja auch, oder ich war damals auch mit Emotionen oft so, ist das jetzt tragisch, dramatisch oder ist das nicht so schlimm? Ne? Wenn du das nicht lernst, wie man sowas skalieren kann oder wie sowas funktioniert, dann ist es, genau, und er war halt derjenige, der gesagt hat, ja, kommt mal vor, so Schwamm drüber. Und manches war dann so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht so. Oder da.
Für dich oder
für ihn, also ich aus seiner Perspektive.
Ja. Also es gab Momente, wo er unterschiedlicher Meinung mit dir war?
Nee, er dachte, dass ich in manchen Stellen ein bisschen übertreibe. Mhm. So vielleicht dramatisiere, mhm. also etwas überzeichne und so. Mhm. Und dann gab es wiederum im Laufe der Gespräche kamen dann manche Sachen heraus, wo er feststellen musste, das ist doch nicht dramatisiert und übertrieben, sondern das hat schon Hand und Fuß und das ist schon ein ausgewachsenes Trauma. So.
Also in Bezug auf das, wie andere Menschen mit dir umgegangen sind.
Genau, also wie in meinem Elternhaushalt, genau. Mm. Und deshalb war auch ganz gut, glaube ich, dass er nicht jetzt, oh mein, also klar, das macht natürlich keinen, oh mein Gott, das ist ja, ach, ich verstehe sie und das ist ja, oh, und so. Das ist ja, das hilft ja niemandem. Wenn jemand einfach, weil dann denkst du ja, oh mein Gott, wenn der jetzt schon so drauf ist und die ganze Zeit mich so beschwichtigt, aber es muss ja richtig schlimm sein. Vielleicht habe ich dann noch was nicht gesehen, was doch richtig krass ist, so. Ja. Nö, der war eigentlich immer sehr entspannt, hat mal einen Flachs gemacht und so. Und das ist auch eine gute Art und Weise, also klar, für ihn eine gute Art und Weise, damit umzugehen, einfach um auch eine gewisse Distanz zu wahren. Also wir haben es zum Beispiel nie geduzt, sondern siezen uns einfach, weil das, denke ich, auch mal dazugehört, jetzt keine zu große Nähe aufzubauen. Oder so.
Mhm. Wo du von Duzen, Siezen und zu großer Nähe sprichst, was weißt du über deinen Therapeuten als Mensch?
Als Mensch, das ist eine gute Frage. Ja, also es gab wenige kurze Erzählungen, also so, wo man mal kurz hinter die Kulissen gucken konnte, vielleicht, aber das war auch eher so, dass er noch eine andere Firma hat mit ihm, einem Freund und die er auf. Da ging es mal, als ich mit meinem zweiten Studium fertig war, ging es mal darum, sagte so, wenn Sie jetzt nicht mein Patient wären, dann könnte ich Sie da, ne, dann könnten wir zusammen arbeiten, so, aber das geht jetzt nicht so. Darüber hat er mal erzählt, oder dass seine Frau ihm bei der Steuererklärung hilft. Aber ich glaube, es ist einfach ein sehr bodenständiger Mensch, der einen guten Humor hat, der auch so ein bisschen staffelig ist. Persönlich weiß ich nichts von ihm, natürlich. Weil wir auch nicht über ihn gesprochen haben, sondern halt über mich. Okay. Und er halt auch, wenn er Beispiele genannt hat, immer eigentlich andere Patienten zitiert hat. Mhm. In seltensten Fällen. Bei Konflikten manchmal so, dann sagt er auch, ja, das geht mir noch mal so, dann sage ich, hey, ich kann jetzt gerade nicht oder so reden oder ich brauche es mal 5 Minuten für mich oder so. Aber das sind dann eher so Allgemeinplätze, wo er mir, wo es dann auch um so spezielle Dinge geht, wo er dann sagt, ja, das geht uns allen so oder in die Richtung. Hm.
Gab es schwierige Momente in der Therapie, wo du damit gehadert hast?
Also es gab schwierige Phasen, aber die Phasen waren deswegen schwierig, weil sie eben der Prozess, weil sie halt ein Teil des Prozesses waren. Aber die Therapie an sich, also wenn es jetzt darum geht, meine Beziehung zu meinem Therapeuten und das Ganze. Ich habe ihm eigentlich immer vertraut. Es gab nie irgendwo Momente, wo in meinem Leben irgendwas eingetreten ist oder eine Krise so groß war, dass ich angefangen habe, auch ihn zu diskreditieren oder ihn zu hinterfragen. Sondern für mich war er immer eine Anlaufstelle, wo ich hingehen konnte. So. Aber Phasen im Prozess, ja, natürlich. Also eine, Marc ist wahrscheinlich viele, die das hören, seltsam finden, und ich habe es auch seltsam gefunden. Und es ist immer noch seltsam, aber eines der schwierigsten Momente während der Therapie oder auch danach ist es, das Glücklichsein auszuhalten. Mhm. Weil wir natürlich, unsere Muster sind unsere Heimat, unsere Wunden sind unser Zuhause. Und rauszugehen und die Welt zu entdecken und selbstständig zu sein und autonom sein Leben zu gestalten und glücklich zu sein, das ist natürlich auch sehr verunsichernd. Und es ist halt auch sehr emotional. Und dieses Glücklichsein aushalten, das musste ich auch oft lernen. Also das, du kennst es bestimmt auch, dass Leute dir Sätze sagen, in irgendeinem Kontext, die aber bleiben. Die sind einfach da. So, das wurde auch gar nicht so intendiert oder das gab überhaupt nicht so den Rahmen oder irgendwie, sondern auf einmal kommt so ein Satz und der ist dann da. So. Und das war auch so einer, der dann blieb.
Hm. Ja. Wenn du Schwierigkeiten hattest, das Glücklichsein auszuhalten, wie hat sich das geäußert?
Ich bin aufgewacht und war total unruhig, wollte nicht aus dem Bett gehen, fühlte mich irgendwie so, nicht schlapp, also nicht energetisch jetzt irgendwie schlapp, sondern eher unruhig so. Und ich habe ihm das auch erzählt und dann hat er gemeint, na, könnte es sein, dass es, dass gerade alles gut läuft. Mhm. Und dass es einfach jetzt ein gutes Gefühl sein kann. Also es ist ja auch, wir können ja bestimmte Emotionen, es gibt ja auch die These, dass es keine positiven und negativen Emotionen gibt, sondern nur Emotionen. Mhm. Und die haben halt ein gewisses Energieniveau und wir interpretieren das jetzt als positiv oder negativ. Mhm. So. Und indem wir das umlabeln oder einfach nur in eine andere Richtung oder mit einer anderen Brille betrachten, können wir das wieder uns zunutze machen. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt keine... du hast extrem viel Energie. Mhm. Und jetzt mach, das kannst du damit in den Tag hineingehen und sie benutzen.
Ah, okay. Also du, könnte man sagen, du wusstest damit mit der Energie erstmal nicht so richtig was anzufangen und hast sie dann gewohntermaßen in die negative, gefährliche, bedrohliche, ich bleib lieber liegen Richtung eingeordnet und konntest dann aber sehen, vielleicht mache ich was anderes damit.
Genau.
Ah, oh, schön. Wenn du jetzt mal zurückblickst, du machst ja diese Therapie jetzt seit 10 Jahren. An welchem Punkt standst du damals? Wie sah dein Leben damals aus und wie sieht es heute aus?
Da kann ich auch wieder so einen Satz, den mein Therapeut gesagt hat, damals gesagt hat, der sagte, ich spüre sie nicht. In der ersten Sitzung sagte er, ich spüre sie nicht. So, what? Was soll denn das jetzt?
Hat dich aber nicht angefasst dabei.
Nee. Wir saßen auf diesen Fernsessern, damals schon im Social Distancing Abstand, alles gut. Ich war abwesend damals. Also ich bin zwar durch Straßen gegangen und Supermärkte und man konnte mich sehen, aber ich war nicht da. Ja. Und das hat sich jetzt extrem verändert. Und auch meine Einstellung auf die Welt, meine Sichtweise auf die Welt. Ich fand die auch, mitunter ist es zum Teil auch so ein bisschen enttäuschend. Enttäuschend ist es vielleicht das falsche Wort, aber es ist jetzt so real und reell geworden. So, jetzt ist man halt ein erwachsener Mensch, der sein Leben gestaltet und so und dann eventuell, also ich habe keine Kinder und ich habe auch jetzt plane auch keine zu bekommen, aber dann, ne, würde man so Kinder bekommen, dann kommt so der nächste Schritt und dann hat man noch so eine Gehaltserhöhung und den Karriereschritt und so weiter und so fort. Und ich hatte mein Leben natürlich, also es gibt ja mit dieser positiven Energie, mit der man jetzt was machen kann, nicht umzugehen, gibt es ja verschiedenste Verdrängungsmechanismen. Drogen, Sex, Alkohol, was auch immer, Sport, also was noch eine der gesündesten wahrscheinlich ist, oder halt einfach sich wegträumen und irgendetwas machen, wo man denkt, das wäre jetzt dasjenige. Und so habe ich mich oft in verschiedene Bereiche so eingearbeitet und dachte, ja, ich bin ja ein talentierter das und das und ein talentierter das und das. Und dann mache ich jetzt mal das und das. Aber es war alles nicht nachhaltig, sondern es war halt so, sich so verdrängend irgendwo hin arbeiten, was aber sobald dann Realität kommt, das heißt doch, und jetzt geht's mal ans Geld verdienen und mal in die Welt hinaustreten und mal dastehen und das auch vertreten oder einfach leben, da war dann so, dann kam eine kleine Krise oder halt eine länger dauernde und dann kam das nächste. Und das ist jetzt heute, das ist heute weg. So.
Okay. Das heißt, es hat sich auch im Ausmaß verändert bei dir.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Du hast eben von deinem inneren Erleben sehr viel gesprochen.
Ja.
Aber Geld verdienen zum Beispiel. Ja. So mittlerweile.
Ja, genau. Genau. Es ist Geld da.
Das ist ja durchaus etwas, was man so als, als Ziel am Beginn einer Therapie definieren könnte, dass man sagt, oh, ich würde gerne mal auf eigenen Beinen stehen, weil das ist erstaunlicherweise noch nicht der Fall.
Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, Geld verdienen ist, könnte man sagen, ist so das Symptom vielleicht meiner Prägung oder meiner Erziehung oder das, was, also ist sozusagen das Symptom, weshalb ich auch die Therapie angefangen habe, weil das Geld verdienen symbolisiert Erfolg und Unabhängigkeit. Und das sind zwei Punkte, die, glaube ich, meine Mutter versucht hat, sehr zu verhindern. Und da sehr mich zu unterdrücken. Mhm. Wir hatten auch, ich trat auch in Konkurrenz bezüglich des Sports, war ich auch ein großer Konkurrent für sie. Das ging natürlich gar nicht. Jetzt kann ich auch das verstehen, sie ist, ne, weil ihr ist auch noch ein kleines Kind, das unsicher ist und geliebt werden will, aber es ist halt so, wenn man Eltern ist, dann hat man die Arschkarte, dann ist man halt erwachsen und hat einen Erfahrungsvorsprung und muss da irgendwie jetzt klarkommen und kann sich nicht neben das Kind stellen und sagen, ich bin auch nur ein armes kleines Kind und jetzt, du darfst jetzt nicht Erfolg haben, so, ne? Ist jetzt so. Und Unabhängigkeit ist natürlich so ein zweites Moment, was beides unheimlich wahrscheinlich angsteinflößend war oder und das ist halt, also die zwei Sachen, die manifestieren sich halt, wenn man einen Job hat und Geld verdient und überall hin kann und ne, man kann, wenn man Geld hat, dann kann man mobil sein, wenn man Geld hat, da kann man eine eigene Wohnung haben und so weiter und so fort. Mhm. Und das hat echt lange gedauert, bis es dann erfolgreich war. Aber jetzt ist es so.
Schön. Wie hat sich das Verhältnis zu deiner Mutter entwickelt?
Wir sind auf einer Basis, wo wir klarkommen, würde ich sagen. Also ein wichtiges Instrument ist natürlich die Abgrenzung. Das darf man nicht falsch verstehen als Lieblosigkeit oder so, sondern Abgrenzen bedeutet einfach für sich einen Bereich schaffen, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich mag dich, ich hab dich lieb oder was auch immer, aber wenn du dich weiterhin so verhältst, dann grenze ich mich ab und dann lasse ich dich nicht weiter zu. So. Und wir haben mittlerweile ein sehr, ich würde mal sagen, ja, also ein normales, neutrales Verhältnis, würde ich mal sagen. Das ist aber auch, das funktioniert so, das ist jetzt, wenn ich das jetzt näher erzählen würde, was ich nicht tue, dann wenn man denkt, ja, okay, das ist ja eher so zwei Bekannte, die sich mal zum Kaffee treffen. Aber für mich ist das auch, also ich habe da auch keine Lust, da mehr zu investieren, ehrlich gesagt. Das könnte man könnte sich hinsetzen und dann vielleicht auch mit einem Familientherapeuten an dem Verhältnis nochmal arbeiten und dann auch ein liebevolles Verhältnis herstellen oder auch ein sehr innigeres, aber
nö. Hast du vor, diese Therapie noch weiterzumachen oder gibt es in deinem Kopf einen Punkt, wo du sagst, da will ich noch hin und dann reicht's?
Das ist eine gute Frage, weil ich also ich muss sagen, ich habe dazwischen immer Pausen gemacht von 2 Jahren. Also wenn ich jetzt diese Therapie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe in diesen 10 Jahren wahrscheinlich, glaube ich, 5 Jahre Therapie gemacht. Und dazwischen sind ja immer Pausen. Allein weil man von der Krankenkasse ja ein bestimmtes Kontingent verschrieben bekommt. Und dann muss man 2 Jahre pausieren oder dann kann auch weitermachen, dann muss man halt selber zahlen oder so. Ich glaube, es gibt auch so Härtefälle, wo man das dann auch weiter bezahlt bekommt. Also bei mir war es halt so, da hieß es dann, okay, jetzt sind wir erstmal soweit an einem Punkt, wo es gut ist und dann in 2 Jahren könnten wir das wieder sozusagen wie bisher aufnehmen. Und das habe ich dann auch gemacht, nachdem ich nochmal studiert habe und es dann auch in die, sozusagen nach dem Studium in die Arbeitswelt gehen sollte. Und jetzt dann nochmal vor kurzem, war nochmal nach 2 oder 3 Jahren Pause, wo es dann in die Arbeitswelt ging. So. Und ich hatte Therapie nie als Instrument begriffen. Also ich bin ja auch eher so Generation Y. Da war Therapie noch etwas, wo man sagt, okay, das gibt es und das ist was Gutes und das kann man nutzen, um gesund zu werden oder um besser im Leben zu stehen. Aber er hat es auch nie als Instrument wahrgenommen, als hey, mir geht's ja nicht gut, ich schaffe mein Leben zu meistern, aber es gibt so ein paar Punkte, da komme ich alleine nicht weiter. So. Und da ist es gut, vielleicht mal jemanden draufschauen zu lassen, der Profi ist, der so die richtigen Fragen stellen kann und der mich da begleiten kann. Und da bin ich jetzt gerade so, wo ich merke, okay, also in der jetzigen Phase, wo eigentlich vieles gut ist, da kann ich das mal so anpacken. Aber ich habe jetzt noch nicht, ich versuche gerade den Punkt zu formulieren, um den es da gehen könnte, aber den habe ich jetzt so, also ich habe es so noch nicht, aber mein Therapeut hat auch gesagt, ich will jetzt meine Hausaufgabe von ihm, was soll ich jetzt noch machen? So. Worum kümmern wir uns jetzt?
Okay.
Ja.
Hat dein Therapeut zu dir gesagt?
Oder? Ja.
Okay.
Ja.
Und das hast du ihm noch nicht formuliert?
Das habe ich noch nicht formuliert, okay. Ja. Die steht noch auf.
Es klingt so ein bisschen nach Pflicht und Kühe oder Basis und on top. So, was geht noch?
Ja, naja, also ich glaube, Therapie ist halt auch eine Möglichkeit, genau, also entweder ist es halt Pflicht und Kühe für Menschen wie mich, die Muster und Wunden haben, die einfach so einschneidend sind und so lebensbeeinflussend, dass man sich deren widmen muss. Und dann gibt es halt Leute, die, wie wir alle, Muster und Wunden haben, aber die jetzt, die nicht so einschneidend sind, nicht so tiefgehend sind und die eigentlich ihr Leben gut gestalten, aber vielleicht an ein paar Punkten Unterstützung brauchen. Mhm. Und da ist ja, kann Therapie ja auch zusätzlich helfen, was ja, ich habe das Gefühl, tendenziell geht auch so ein bisschen so das soziale, generell so soziales Umfeld so ein bisschen verloren. Also Großfamilie stirbt ja aus, mehr oder minder, so dass man, unsere Nachbarn haben das ist total toll, direkt neben uns wohnt der Sohn von dem Ehepaar, das eins weiter wohnt und die haben jetzt 2 Kinder und so kann man, ne, so ist es perfekt, weil die Eltern können arbeiten, weil die Oma mal die Kinder übernimmt, die selbst noch arbeitet, aber man hat halt, wenn 4 Leute sich um 2 Kinder kümmern, dann kann man halt 4 Arbeitspläne darauf ausrichten, wenn es nur 2 sind. So. Und die große Familie ist halt etwas, was es nicht mehr so gibt. Also aus meinem Gefühl heraus, das ist jetzt überhaupt eher nur eine These. Und ähnlich sind auch so soziale Netze, irgendwie habe ich das Gefühl, nicht mehr so, weiß ich nicht, ob die noch so existent sind und halt auch da unterstützen können, wenn es halt um eine Begleitung von bestimmten Lebensfragen geht. Mhm. Und auch wenn es die gibt, dann ist ja auch immer noch die Frage, ob ein nahestehender Freund, eine nahestehende Freundin da jetzt die richtigen AnsprechpartnerInnen sind oder nicht halt jemand, der von außen mal drauf guckt. Oder halt Profi ist.
Was wäre in deiner Vorstellung der Unterschied zwischen einem nahestehenden Freund und einem Profi von außen?
Ja, der Profi von außen, der ist erstmal unbedarft, weil er mein Leben nicht kennt. Also der hat erstmal so, da bin ich erstmal so ein blankes Buch und der kann vielleicht oder die kann vielleicht Ticks, Macken, Äußerungen besser wahrnehmen, wo andere schon drüber weghören. So. Andererseits sind Freunde, das, was ich von meinem Therapeuten erzählt habe, der gesagt hat, na, ist nicht so schlimm oder naja, draufgeschissen oder so. Also dieses mal so nonchalant wegwischen und weil es hilft, nicht in jede Verletzung reinzugehen und daraus irgendwie was Schlimmes zu machen. Und wenn man sagt, ach, einfach weiter, so nicht lang schnacken so. Ne? Mhm. Sowas können Freunde ja auch gut tun. Mhm. Die können das einschätzen und sagen, ja, komm, gehen jetzt mal irgendwie ein Bier trinken oder gehen jetzt mal irgendwie eine Runde laufen oder was auch immer und dann ist das wieder gut so. Mhm. Aber das ist ja auch, ist halt die Frage, hat man das oder nutzt man das auch aktiv? So.
Hat sich durch die Therapie die Art und Weise, wie du ein Freund für andere bist, verändert?
Ja, aber ich glaube eher, wenn dann zum Nachteil von den Freunden, weil ich mehr selbstbestimmt bin und weniger blinder Follower. Also wenn ich früher noch Leute einfach toll fand, weil sie vielleicht populär waren oder Dinge mitgemacht habe, also einfach Ansichten geteilt oder gleiche Musiken gehört oder so, also jetzt als Jugendlicher, dann ist das heute nicht mehr so. Aber ich bin trotzdem noch ein Freund, auf den man sich verlassen kann.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Und ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und alles Gute für deinen weiteren Weg.
Danke. Auch viel Erfolg bei deinem Podcast. Da bin ich auch sehr gespannt.
Danke. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden.
Yes, auf jeden Fall.
Ja, ich bin Christian wirklich sehr dankbar für dieses Interview. Ich hoffe, du hast daraus viel ziehen können, auch wenn du jetzt leider weißt, dass Christian gar nicht Christian heißt. und wenn du Lust hast, auch ein Interview im Rahmen dieses Podcasts zu geben und die Geschichte deiner Psychotherapie zu erzählen, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine E-Mail schickst an info@einmalfreimachenbitte.de. Dann machen wir einen Termin und dann sprechen wir uns. Ich würde mich freuen. Hab eine schöne Zeit und bis ganz bald.